Liebe Freunde, jetzt geht wieder die Zeit los, wo einem die Leute aus dem Urlaub so die schönen bunten Ansichtskarten schicken. Die meinen das natürlich meistens gut, aber mich bringt das meistens bloß in Wut. Also wenn ich so sehe, wo die im Urlaub überall rumkriechen, in Griechenland, in der Türkei, in Vorderasien, in Hinterindien, also wenn ich das so mit meinen Urlaubsplätzen vergleiche, da kommt Freude auf. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen eine Postkarte bekommen aus Ägypten. So das übliche Motiv, im Vordergrund ein Kamel, im Hintergrund die Pyramiden. Habt ihr sicher alle auch schon mal gesehen. Ich meine nicht im Original, ihr Kamele, sondern auf der Postkarte oder so irgendwo. Und ihr wisst ja sicher auch, dass die Pyramiden, dass das so eine Art superdimensionale Grabmäler sind, die sich die ägyptischen Könige haben bauen lassen. Das heißt, die Könige selber, die haben noch nie selber was gebaut, die haben immer nur bauen lassen. Die Massen, die gebaut haben, die werden später nie mehr erwähnt. Später heißt es bloß noch, die Oper baute Semper. Die Autobahn baute Hitler und so weiter und so fort. Jedenfalls, gebaut muss werden, das gehört sich für jeden anständigen König so. Und als ich nun die Postkarte mit diesem Kamel und diesen riesigen Pyramiden da betrachtete, diesen gewaltigen spitzen Bauten in der flachen Wüste, da hatte ich so einen ungefähren Eindruck von dem Bau, den der Nebukadnezar sich ausgedacht hatte. Wir kommen heute in unserem Danielbuch zum Kapitel 3. Und das Kapitel 3, das beginnt im Vers 1 mit folgenden Worten. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Der Nebu baut also auch. Der baut ein riesenhaftes Standbild von seinem Götzen, eine Monumentalschöpfung von superdimensionalen Ausmaßen, 30 Meter. Die Kirche hier ist vielleicht 20, höchstens 25 Meter hoch hier drin. Also größer als dieser Bau hier streckt sich diese Säule in die Höhe. Wird das Gebäude eben nur noch einem bestimmten Zweck. Also meinetwegen, der Tempel der Mormonen, der wird in Freiberg demnächst am Monatsende geweiht. Und dann gehört er eben nur noch einem bestimmten Zweck, nämlich den geheimen Handlungen dieser Mormonen. Oder das Gemeindezentrum, was wir vorhin schon beklatscht haben, von der Bonhoeffer Gemeinde, das ist heute geweiht worden. Das heißt, es steht ab heute der christlichen Gemeinde zur Verfügung. Ist übrigens gleich ein Unterschied zwischen uns und den Mormonen. Wenn wir ein Haus bauen für die Gemeinde, ist es eben für die Gemeinde da, für alle. Da kann jeder rein. Denn jeder kann Kontakt mit Gott haben. Bei den Mormonen, da dürfen ja nur die rein, die dazugehören. Und wir dürfen da nicht mehr reingucken. Und die machen da hinter verschlossener Türe ihre Geheimhandlungen. Die Mormonen sind eine Sekte. Die berufen sich auf die Bibel und auch auf andere Schriften. Verdrehen das Wort Gottes, führen die Menschen in eine ganz gefährliche Irre. Ihr könnt euch den Tempel meinetwegen angucken, das ist interessant zu sehen. Aber wenn ihr euch mit der Lehre dieser Leute beschäftigt, wovon sie dort überhaupt nichts erzählen, das meiste verschweigen sie ja erstmal, dann werdet ihr merken, dass das eine ganz finstere Angelegenheit ist. Also, ein Gebäude wird geweiht und es gehört nur noch einem bestimmten Zweck. Oder zum Beispiel ein Priester wird geweiht, dann gehört er nur noch Gott. Oder die Jugend wird geweiht, die gehört dann eben nur noch, naja, wem gehört es denn eigentlich? Das Bild wird geweiht und es gehört nun nur noch dem König. Und es hat nur noch einen Zweck, es muss angebetet werden, die Macht des Königs soll dadurch verherrlicht werden. Wenn man das als Deutscher so liest, da denkt man ja unwillkürlich an die eigene Vergangenheit. Könnt ihr euch zum Beispiel noch erinnern an den Deutschunterricht? Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, mit dem Gessler, wo der den Hut auf der Stange hatte und die Leute mussten den grüßen. Und dann kommt die Szene mit dem Appelschuss da. Habt ihr alles wieder vergessen, was? Die Szene mit dem Gessler haben die meisten vergessen. Das ist eben die große Tragik. Und deshalb war es später nicht mehr ein Hut, sondern ein Hit, ein Hitler. Oder eine Standarte. oder ein Standbild oder ein Standpunkt oder ein Staat. Der Erwin Strittmatter, der hat in seinen Selbstdarstellungen im Aufbauverlag Folgendes geschrieben, Seite 118. Das uralte Lebenshilfsmittel der Menschen, sich Götter zu schaffen und sie anzubeten, ist noch intakt. Der Gott der zivilisierten Menschen ist der Staat. Und was ich hier aufschreibe, ist eine Gotteslästerung. Und die Hölle, in die ich damit komme, ist die Verachtung, mit der mich einige Politiker strafen. Freunde, ihr müsst die Geschichtsbücher studieren und ihr müsst das Buch der Bücher, die Bibel, studieren. Und dann werdet ihr merken, es ist alles schon einmal da gewesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und auch dieser Satz stammt ja aus der Bibel, aus dem Buch des Predigers. Also bei Nebukadnezar wird geweiht. Und jede Weihe macht klar, wohin etwas gehört. Und darum wird ja auch so viel Wert auf Weihen gelegt, selbst wenn viele nur mit einem Lippenbekenntnis dabei sind. Das nimmt Nebukadnezar gerne in Kauf. Denn er weiß, wer bei einer Weihehandlung teilnimmt, der kommt damit unter die Macht, die dahinter steht. Da bleibt unter allen Umständen was hängen. Da wird die Seele des Menschen in Beschlag genommen. Es geht hier nicht um eine äußerliche Demonstration, sondern hier geht es um Religion. Denn eine Weihe ist schließlich eine religiöse Handlung. Wo etwas geweiht wird, wird es immer religiös. Und hier bei Daniel, da wird es ganz penetrant religiös. Niederfallen, anbeten sollen die Leute. Vers 4 heißt es, es wird euch befohlen, ihr sollt niederfallen und das goldene Bild anbeten. Im Allgemeinen hat die Allgemeinheit der Bevölkerung ja keine Lust, bei solchen Weihefeierlichkeiten teilzunehmen. Und deshalb lässt Nebukadnezar die Bevölkerung zur Weihe kommandieren. In Nebus Reich gilt überhaupt alles auf Kommando. Die Massen mussten, so heißt es hier, dem Standbild gegenüber Aufstellung nehmen. Dort mussten sie warten, bis es enthüllt wird. Und dann mussten sie jubeln, wie es ihnen eingedrillt wird. Die mussten dauernd. Also ungefähr so wie bei der Einweihung der Bedürfnisanstalt von Kloschmerl. Bloß mit dem Unterschied, dass die Leute beim Nebukadnezar antreten mussten, obwohl sie gar nicht wollten, während sie in Kloschmerl austreten durften, wenn sie mal mussten. Also beim Nebu, da mussten sie alle kommen und alle fröhlich sein. Nun kann man aber fröhliche Stimmung nicht kommandieren. Das kann man manipulieren und stimulieren. Und das größte Stimmungsmittel, das war schon immer die Musik. 3, 4, ein Lied. Nebu lässt Musik machen. Laute Musik, viel Musik. Vers 5. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und so weiter. Hier ist also mehr als ein Laienorchester in Tätigkeit. Das ist ein reichhaltiges Angebot. An erster Stelle selbstverständlich Posaunen, Trompeten, Blasmusik, Marschmusik. Das, was das in die Beine geht, vor allem den Männern, die keinen Kopf haben, die gerne marschieren wollen. Dazwischen sanfte Harfenklänge für die Frauen, ein paar Zittern für die zittrigen Alten, ein paar Flöten für die Kinder und für die Jugend natürlich Lauten, also auf Deutsch Gitarren. Für jeden Geschmack etwas, vom harten Marsch bis zur feierlichen Hymne, vom Kleinkind bis zum alten Bock, Schalmeienklänge, harter Rock. Und zum Schluss ist dann hier die Rede so ganz pauschal von allen anderen Instrumenten. Ich weiß ja nur nicht, was sie damals in Babylon noch so für Instrumente gehabt haben. Aber eins war bestimmt dabei, nämlich die Trommel. Denn zur Trommel gehören Trommelstöcke, Schlagstöcke. Und die sind ja bei größeren Versammlungen sehr vielseitig einsetzbar, auch außermusikalisch. Die ganze Veranstaltung ist psychologisch meisterhaft aufgebaut. In der flachen Ebene, wie auf einem solchen riesigen Appellplatz, da steht das goldene Götzenbild 30 Meter hoch in der Sonne glitzernd, die Massen in Marschblöcken drumherum angeordnet, durch Musik manipuliert. Hier kann man mal lernen, wie eine Großveranstaltung aufgezogen werden muss. Das ist ganz raffiniert inszeniert. Und wenn ich so bedenke, mit welcher satanischen Meisterschaft zum Beispiel der Adolf Hitler seine riesigen Volksaufmärsche in Szene gesetzt hat, da habe ich den Eindruck, der hatte den gleichen Lehrmeister wie Nebukadnezar. Und ich habe für diese Vermutung noch einen weiteren Grund. Das ist der nächste Punkt. Das war also so, die Massen mussten anmarschieren und dann mussten sie sich vor dem Standbild aufstellen und dann kriegten sie erstmal eine Belehrung. Belehrung ist ja immer wichtig. Und vom Standpunkt eines Diktators aus gesehen ist das Volk ja ziemlich blöd. Das Volk ist ja so blöd, dass es noch nicht mal weiß, an welcher Stelle es zu klatschen hat. Also es muss belehrt werden. Und nun werden die Massen instruiert, was sie zu machen und an welcher Stelle sie zu jubeln haben. Vers 4, und der Herold, also eine Art Regierungssprecher, der rief laut, es wird euch befohlen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Die ganze Litanei mit den Musikinstrumenten habe ich euch schon mal vorgelesen, die kommt aber in dem Kapitel noch ein paar Mal vor. Wenn man das liest, ist das also geradezu entnervend, wenn immer mit den gleichen Worten und den gleichen Formulierungen die gleiche Sache ausgedrückt wird. Aber das ist ja gerade Absicht. Es muss den Massen immer wieder dasselbe eingetrichtert werden, damit sie das begreifen. Bei Ertönen des musikalischen Signals hat spontaner Jubel auszubrechen. Und wehe dem, der nicht freiwillig mitjubelt, für den geht die Belehrung weiter, Vers 6. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Der Nebo ist also nicht nur Denkmalsetzer, der ist auch Ofensetzer. Der hat überhaupt alles im Lande setzen lassen. Was der Nebu setzt, ist Gesetz. Und wer sich widersetzt, bei dem setzt es was. Für widerspenstige Elemente, die sich an der staatlich verordneten Weihe nicht mit beteiligen, da hat er einen Ofen gesetzt. Ein Verbrennungsofen für Menschen. Leute, das ist nun viele, viele tausend Jahre her, was ich hier erzähle. Aber das habe ich ja vorhin schon mal zitiert aus der Bibel. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles schon einmal da gewesen, sogar Verbrennungsöfen für Menschen. Erinnert euch das nicht an andere Öfen? An die Öfen, die mal in Deutschland gestanden haben? An die Öfen, in die Millionen Menschen reingesteckt worden sind und verbrannt wurden? Fällt euch das nicht auf, wie sich die Bilder hier gleichen? Ich weiß nicht, ob und wie weit der Hitler die Bibel gekannt hat. Aber ich frage mich, woher hatte dieser Mann die teuflische Idee mit den Öfen? Steht hinter Nebukadnezar und Hitler nicht der gleiche Geist, die gleiche Idee, der gleiche Herr, der gleiche Teufel? Der Teufel herrscht dort, wo die Angst herrscht. Nebukadnezars Ofen, das ist der Zentraldampfkessel des ganzen Landes. Von da aus wird allen Bürgern im Lande eingeheizt, Dampf gemacht. Und sie heucheln Überzeugtheit und Begeisterung. Aber in Wirklichkeit, da haben sie Angst. Die Angst vor dem Feuerofen ist die geheime Triebkraft im Reiche des Nebukadnezar. Denn er weiß, wer Angst hat, der ist beherrschbar. Die Angst ist so groß, dass ihr alle zum Opfer fallen. Es steht hier im Vers 7, und sie fielen nieder, alle. Also nicht bloß ein paar Höflinge und ein paar Karrieremacher, sondern eben alle. Das ist leicht für uns, über die Menschen, die vor ein paar tausend Jahren gelebt haben und die vor 50 Jahren gelebt haben, ein Urteil zu fällen. Weil wir ja überhaupt nicht ermessen können, wie groß die Angst gewesen ist, als die Öfen in Deutschland und damals beim Nebukadnezar rauchten. Heute sind diese Öfen stillgelegt, die sind Museumsstücke. Grausig. Wenn du mal nach Buchenwald kommst oder in so ein KZ und da vor so einem Ofen stehst, da weißt du ja einfach nicht mehr, was du sagen sollst. Da weiß man ja nicht mehr, was man denken soll. Man weiß ja nicht mehr, was man beten soll. Man kann nur sagen, Gott, wie kann das möglich sein? Und keine Fantasie kann sich ausmalen, welche Ängste vor diesen und in diesen Öfen ausgestanden worden ist. Die Dinger sind jetzt stillgelegt. Die sind nicht mehr heiß. Aber als sie angeheizt waren, Leute, da waren sie lebensgefährlich. Und wer nicht nach Auschwitz wollte, der hat eben damals seine Verbeugung gemacht und der ist eingestimmt in den religiösen Ruf Heil Hitler. Heil ist ja auch eine religiöse Sache. Und hat eben damit seine Haut gerettet. Keiner von uns hat ein Recht, sich zu überheben über die Menschen, die damals mitgemacht haben. Wir sind nicht ihre Richter, sondern die haben sich vor Gott zu verantworten für das, was sie getan haben und das, was sie nicht getan haben. Genauso wie du dich zu verantworten hast für das, was du tust und für das, was du nicht tust. Aber das eine, das müssen wir jedenfalls sagen, sie haben versagt. Sie sind schuldig geworden. Sie haben geschwiegen. Und das haben wir ja von Martin Luther King, dem Bürgerrechtskämpfer Amerikas, gelernt. Der hat mal gesagt, wer ein ungerechtes System untätig hinnimmt, arbeitet mit diesem System zusammen. Es war nicht der böse Hitler allein und es war nicht der böse Nebukadnezar allein, sondern so heißt es hier in Vers 7, sie fielen nieder, alle. Auch wenn wir die nicht verurteilen können, die damals umgefallen sind, so können wir doch die verehren, die damals nicht umgefallen sind. Und die gab es ja schließlich auch. Im Nazireich, da waren es ein paar Kommunisten, ein paar Christen und ein paar andere, die Widerstand geleistet haben. Und die mussten dann zur Strafe in die Öfen, genau wie die Juden. Auch im Reich des Nebukadnezar gab es ein paar, die nicht mitmachten. Auch das waren Juden. Drei junge Männer, wir kennen sie schon, es sind unsere Freunde, Mischa, Atze und Hansi. Der Danny, der ist diesmal nicht mit dabei, vielleicht gerade zum Lehrgang oder auf Auslandsreise, ich weiß nicht. Aber die anderen drei sind am Ort und die müssen schon von Gesetzes wegen an der Demo teilnehmen. Die sind ja als Minister schon von Berufswegen zur Teilnahme verpflichtet. Aber deren drei Plätze auf der Tribüne, die bleiben an diesem Tage leer. Sowas fällt doch auf. Das kann den Posten kosten. Da nicht mitmachen, das kann sogar das Leben kosten. Aber diese drei jungen Männer, die wissen, da mitmachen, das kann das ewige Leben kosten. Denn die drei, die glauben an Gott. Und die kennen das erste Gebot. Und das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Leute, fast alle Konflikte der Gläubigen, auf alle Fälle alle Konflikte mit Weihen, die hängen mit diesem ersten Gebot zusammen und sind von daher zu beurteilen und von daher auch zu entscheiden. Unsere drei Jugendfreunde, die können an dieser Weihe hier nicht mit teilnehmen, weil sie wissen, der Mensch darf nur Gott anbeten und niemals einen Götzen, wenn er noch so groß wäre. Anbeten heißt jemanden oder etwas so gehorchen, so verehren, wie es nur Gott zukommt. Aber Nebukadnezar ist nicht Gott. Dem fehlt zum Gottsein so ziemlich alles, außer der Einbildung. dem fehlt vor allem eins, nämlich die Liebe. Gott schenkt, Gott gibt, Gott liebt. Gott ist Liebe. Und nur was aus Liebe geschieht, das will Gott. Und deshalb kennt Gott keinen Zwang, sondern Gott kennt nur Freiwilligkeit. Zwang und Liebe schließen sich ja gegenseitig aus. Gott kennt nur Freiwilligkeit und er selber liebt ja auch nur freiwillig. Keiner zwingt ihn dazu. Keiner kann einen zwingenden Grund nennen, warum Gott uns lieben sollte. Oder wüsstest du einen Grund, warum Gott ausgerechnet dich lieben sollte? Im Gegenteil, Gott könnte genauso gut ohne uns leben. Und außerdem haben wir Menschen ihn ja nun ständig nur enttäuscht. Ohne ihn gelebt, gegen ihn gehandelt. Ihm wehgetan, mit einem Wort gegen ihn gesündigt. Sünde ist ja nicht nur, wenn du was Böses tust oder was Falsches machst. Sondern Sünde ist die Behauptung, ich brauche keinen Gott. Ich packe mein Leben alleine. Ich will keinen, der mir sagt, was ich tun soll. Ich komme alleine zurecht. Mit dieser Behauptung, da tust du Gott weh. Denn Gott sieht doch, dass du alleine gar nicht zurechtkommst. Jedes Mal, wenn du was ohne ihn tust, gibt es Gott einen Stich durch das Herz. Und obwohl du, wie alle Menschen, Gott schon tausendmal enttäuscht hast, da liebt Gott dich, wie alle Menschen, unbeirrbar, unbeschreiblich, unbegreiflich. Und er möchte gerne von dir wieder geliebt werden, freiwillig. Natürlich könnte Gott mal seine Kraft zeigen. Der könnte zeigen, dass es ihn wirklich gibt. Aber dann müssten die Menschen an ihn glauben. Bliebe ihnen ja gar nichts anderes übrig. Und dann wäre es ja nicht mehr freiwillig. Es wäre keine Herzenssache mehr. Es wäre ja bloß noch eine Einsicht in eine Notwendigkeit. Und deshalb bleibt Gott lieber verborgen und leise. Und unauffällig und unaufdringlich. Deshalb kommt Gott als ein Säugling in unsere Welt. Denn vor einem Säugling, da braucht sich niemand zu fürchten. Und das Einzige, was ein Säugling braucht, das ist Liebe. Gott will freiwillig geliebt werden. Und genau das kann Nebukadnezar bei seinen Untertanen nicht erreichen. Weder mit Macht, noch Musik, noch mit Reichtum, noch mit Religion. Er hat erreicht, dass sie ihn anbeten. Manche Zähne knirschend, die Faust in der Tasche, sich vor sich selber ekelnd, dass sie diesen Mist mitmachen, an den sie überhaupt nicht glauben. Hunderttausende knien vor ihm im Staube, das hat er geschafft, mit der Peitsche. Aber die Herzen dieser dort knienden Menschen, die hat er nicht erreicht. Ihre Liebe, die kann er nicht erzwingen, nur ihren Krummbuckel. Er kann Liebe nicht erzwingen. Bei Gott ist die Liebe der Motor, der unseren Glauben antreibt. Bei Nebukadnezar ist der Motor die Angst. Wo die Angst regiert, da blüht das Spitzelwesen. Die drei jungen Männer werden denunziert, sie werden auf der Stelle verhaftet, sie werden sofort dem König vorgeführt und der fällt sofort aus der Rolle. Also man muss sich das mal vorstellen, da ist ein Mann, der hat die ganze Macht in seiner Hand, der ist Herrscher über Leben und Tod von 3 Millionen Menschen. Jeden, der aufmuckt, kann der ins Feuer schmeißen. Der beherrscht 3 Millionen Menschen und 3 Männlein, die machen nicht mit. Das ist doch eigentlich lächerlich. Aber Diktatoren, die haben ja keinen Humor. Der Nebu, der lacht nicht, sondern der tobt. Der tobt sofort los. Was? Ihr wollt meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten? Dann wollen wir doch mal sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand retten könnte. Die 3 jungen Männer, die fangen jetzt nicht an, mit dem Nebukadnezar eine Diskussion über Gott zu führen. Die fangen jetzt nicht an zu diskutieren. Wisst ihr, es gibt einen Moment, wo jede Diskussion aufhört. Wo man alle Argumente beiseite lassen muss, wo man nur noch ein Bekenntnis ablegen kann. Und das ist meistens der Moment, wo das Bekenntnis zur Wahrheit in das Leiden für die Wahrheit übergeht. Diesen Punkt haben die drei jetzt erreicht. Und deshalb legen die vor dem König, der sie zu einer Diskussion über Gott herausgefordert hat, ein klares Bekenntnis ab. Und sie sagen, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, dann kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du wenigstens wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Sowas hat den Nebukadnezar noch keiner gesagt. Das hat noch keiner gewagt. Da sind drei, die nicht mitmachen. Das sind keine drei Supermänner, sondern das sind ganz normale junge Männer, die Gott ihr Herz gegeben haben, die Gott lieb haben, die Gottes Liebe in sich tragen. Und es steht mal in der Bibel, Furcht ist nicht in der Liebe. Diese drei, die beten das Bild nicht an. Drei geben ihre Seelen nicht her. Drei kennen einen, der größer ist als Nebukadnezar. Diese drei haben keine Angst. Und wer keine Angst hat, der ist nicht beherrschbar. An dieser Stelle ist die Macht des Nebukadnezar zu Ende. Und weil er das merkt, da wird er nervös. Da schnappt er vollkommen über. So wie damals der dicke Göring in Leipzig anfing, unflätig loszubrüllen, als der Kommunist Georgi Dimitrov ihm die Wahrheit ins Gesicht geschleudert hat. So verzerrt sich das Gesicht Nebukadnezars. Er kriegt einen Tobsuchtsanfall. Und in seiner Wut, da lässt er einen Befehl ergehen, der schon wieder in seiner Maßlosigkeit lächerlich ist. Der Ofen, der sowieso schon überheizt ist, der soll noch 7-mal heißer gemacht werden. Und dann müssen die drei auf der Stelle in Hut und Mantel, so wie sie sind, gefesselt, ohne Henkersmahlzeit, da rein. Die ersten drei Menschen, die in einen feurigen Ofen mussten, waren drei Juden. Was jetzt kommt, das kann ich euch nicht erklären. Das kann sich Nebukadnezar auch nicht erklären. In dem Ofen ist ein Guckloch und als der Nebukadnezar da reinguckt, da sieht er, dass die drei Männer nicht brennen, sondern frei in dem Feuer umherlaufen. Das Experiment wird sofort abgebrochen. Die werden rausgeholt. Eine Kommission wird eingesetzt zur Untersuchung des Falles. Ein Protokoll wird hergestellt. Da steht drin, sie sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können. Und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte nicht einmal Brand an ihnen riechen. Jetzt ist beim Nebu der Ofen aus. Jetzt steht der vor einem Rätsel. Der weiß ja nicht, was die Bibel sagt. Beim Propheten Jesaja steht das: Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Der Nebukadnezar muss erkennen, dass er es hier nicht einfach mit drei jüdischen Männlein zu tun hat, sondern dass hier noch ein anderer seine Hand im Spiel hat. Denn als er in den Ofen guckt, da sieht er dort nicht nur die drei da drin, sondern er sieht vier. Und er ruft ganz erstaunt, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja. Er sagte, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Wer dieser vierte Mann gewesen ist, das werden wir erst erfahren, wenn wir in Gottes Reich sind. Aber ich denke, dass dieser vierte Mann nicht nur, wie der hier vermutet, der Nebukadnezar, ein Sohn der Götter gewesen ist, sondern ich denke, das war der Sohn Gottes, Jesus Christus. Jesus hat mal gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind heute Abend hier versammelt im Namen von Jesus Christus. Und wir sind nicht nur zwei oder drei, sondern wir sind noch viel mehr. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass Jesus mitten unter uns ist. Und wenn jetzt der Teufel zum Fenster reingucken würde, wie der Nebukadnezar durch die Ofenklappe, da würde er nicht nur euch hier drin sitzen sehen, sondern auch Jesus Christus. Denn Jesus ist nicht nur vor 2000 Jahren runtergestiegen in den Feuerofen dieser Welt, sondern er ist auch runtergestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten und lebt und ist hier. Und das ist für mich der Punkt, wo ich nicht mehr diskutiere und auch nicht argumentiere, weil ich nämlich dafür keine Beweise habe. Franz Werfel hat mal mit Recht gesagt, für diejenigen, die an Gott glauben, ist keine Erklärung notwendig. Für diejenigen, die nicht an Gott glauben, ist keine Erklärung möglich. Die Wahrheit, dass Jesus lebt, die ist nicht erklärbar, aber sie ist erfahrbar. Und du kannst sie erfahren, genauso wie sie der Semi und viele andere Tausende und Millionen Menschen erfahren haben. Du erfährst sie in dem Augenblick, wo du das tust, was Jesus dir sagt. Und Jesus sagt, wenn ihr meinem Wort gehorcht, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Zum Beispiel frei von der Angst, wenn du durch das Feuer der Kritik musst, wenn dich der glühende Hass trifft, wenn dir deine Schuld auf der Seele brennt. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht.